Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Und unser Thema heute ist noch einmal die Homöopathie. Nach der Forderung des Deutschen Ärztetags in Mainz, die Sonderstellung der Homöopathie in der GOÄ zu beenden. In der vergangenen Woche habe ich mit Dr. Jürgen de la Porte, einem praktizierenden Homöopathen aus Esslingen, gesprochen, der sich beim Ärztetag pro Homöopathie in die Bresche geworfen hatte. Heute habe ich das Glück, den Antragsteller am Telefon zu haben, Dr. Marc Hanefeld, Hausarzt in Bremervörde, also einem erklärten Gegner der Therapierichtung. Moin nach Niedersachsen, Herr Dr. Hanefeld.
Ja, moin, Herr Gerloff, ich grüße Sie.
Herr Dr. Hanefeld, Sie sind Hausarzt in Bremervörde, eine Kleinstadt auf dem Land, mitten in der Pampa zwischen Bremerhaven und Stade. So viel zur geografischen, topografischen Einordnung. Von der Weiterbildung her sind Sie Facharzt für Allgemeinmedizin, Facharzt für Anästhesiologie, spezielle Intensivmedizin und auch Notfallmedizin. Mit diesem Hintergrund, was hat Sie eigentlich motiviert, zusammen ja mit einer größeren Gruppe von Abgeordneten mehrerer Ärztekammern, aus dem Bundesvorstand ist auch Herr Emami mit dabei gewesen, diesen Antrag zu stellen, dass die Sonderstellung der Homöopathie in der GOÄ beseitigt wird? Der Ärztetag hat ja, das war der erste Punkt dieses Beschlusses, der Ärztetag hat ja tatsächlich festgestellt, ich zitiere, dass die Anwendung von Homöopathie in Diagnostik und Therapie in der Regel keine mit rationaler Medizin, dem Gebot der bestmöglichen Behandlung sowie einem angemessenen Verständnis medizinischer Verantwortung und ärztlicher Ethik vereinbare Option darstellt. Was hat Sie da motiviert?
Also ich denke, das hat zwei Ebenen. Das eine ist die Grundebene, dass es meiner Überzeugung entspricht, auch die sich über viele Jahre gebildet hat in der Beschäftigung mit diesem Themenfeld, dass dem einfach so ist. Und das zweite ist letztendlich, dass eine gesellschaftliche Debatte aufgekommen ist. Also warum der Ärztetag? Denn Karl Lauterbach hat ja in diesem, ich glaube, es war der zweite Referentenentwurf des Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetzes.
Genau,
muss man mal Luftholen, wenn man solche Gesetze aussprechen. Ich glaube, die spielen Charade dort. Ne? Aber also da wurde ja die Herausnahme der Homöopathie aus Kassenleistungen, inklusive auch der Sonderverträge, eben von Karl Lauterbach angekündigt und wurde dann ja im politischen Kalkül, politischen Spiel dann wieder kassiert. Und ich hatte wir zusammen einfach auch gesagt, es ist notwendig, wenn so eine gesellschaftliche Debatte aufkommt, die ja nun auch über das, was Karl Lauterbach selber geäußert hat, hinausging, dass man dann auch als Ärzteschaft sich schon auch dazu äußern sollte. Und das war eben schon auch notwendig aus unserer Sicht.
Mhm. Vor zwei Jahren hatte es ja auch schon den Beschluss gegeben, die Homöopathie als Zusatzweiterbildung aus der Musterweiterbildungsordnung zu streichen. Aber wenn ich jetzt mir überlege, das ist ja schon ganz schön harter Tobak, Kolleginnen und Kollegen, die ja ebenfalls approbiert sind, die ja auch damit selbst auch, wenn man so will, dem Hippokratischen Eid verpflichtet sind, dem Genfer Gelöbnis, dass man die so in die Ecke stellt, dass man sagt, dass sie Dinge tun, die mit ärztlicher Ethik nicht vereinbar seien. Das ist also, ich habe mir das jetzt vor unserem Gespräch noch mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Also das Wort ärztliche Ethik dann in diesem Zusammenhang ist schon ganz schön harter Tobak. Wie würden Sie das sehen?
Ja, also zunächst mal muss man betonen, dass es da nicht gegen die Kolleginnen und Kollegen geht. Ah, ja. Im Gegenteil. Also es gibt ja sicherlich immer verschiedene Ausprägungen von Zuwendung und so weiter zwischen verschiedenen Ärzten, zwischen verschiedenen Individuen. Ich glaube, das wissen Sie alle. Und ich denke nicht, dass jetzt in der Homöopathie besonders viele Ärzte sind, die keine Zuwendung betreiben oder denen man diesbezüglich Vorwürfe machen muss. Das denke ich wirklich nicht. Ich denke nur, dass es notwendig ist, dass man sich darauf besinnt, dass wir als Medizin insgesamt auch eine Verantwortung haben für die Gesellschaft im Bereich ja, sagen wir mal, wissenschaftsbezogener und rationaler Denkweise. Und das müssen wir auch vor uns hertragen und uns auch dazu bekennen. Das ist einer der wichtigen Aspekte von diesem Antrag. Wenn man zum Thema Ethik kommt, dann müsste man in den Begründungstext weiter reingucken, dass nämlich ethische Medizin beziehungsweise vor dem Hintergrund einer modernen Medizinethik geboten ist, dass alle Therapieentscheidungen eben in einem informed consent, also in einem informierten Einverständnis durchgeführt werden. Und das bedeutet eben auch, dass wenn man eine Placebo-Therapie anwendet und vor wissenschaftlichen Kriterien ist es weiterhin so und immer noch, dass Homöopathie nicht über den Placebo-Effekt hinaus wirkt, dann ist es natürlich auch schwierig zu sagen, ich gebe jetzt dem Patienten Placebo. Und eine der beiden Parteien, sei es jetzt der Behandler oder der Patient, hat dann ja die Erwartung, dass wirklich eine spezifische Wirkung eintritt. Das ist tatsächlich dann nicht mehr dem Informed Consent entsprechend. Und also die Schwierigkeit gerade an der Homöopathie ist die große Verbreitung. Das ist das Vorhandensein eines Sonderstatus in der Arzneimittelgesetz, ne, also der sogenannte Binnenkonsens. Und das ist eben auch nicht zuletzt die Anwendung von Homöopathie durch Ärztinnen und Ärzte. Mhm. Und durch diese Dinge hat sich eben auch in der Bevölkerung der Eindruck einer gewissen Gleichwertigkeit breit gemacht. Und das ist eben nicht wirklich rational begründbar. Aber trotzdem führt das natürlich dazu, dass ja eine echte offene Placebotherapie, was eigentlich vor dem Hintergrund der genannten Ethik die einzige Option wäre, dass das letztendlich dann gar nicht richtig hergestellt ist. Erst recht, wenn wirklich jetzt eine Therapeutin oder ein Therapeut eine spezifische Wirkung glaubt.
Hm. Herr Dr. Hanefeld, sollte man nicht von einem Arzt oder einer Ärztin a priori annehmen, dass alles, was er oder sie tut, mit seinem ärztlichen Gewissen und seiner Erfahrung der ärztlichen Tätigkeit vereinbar ist? Und auf dieser Annahme beruht doch im Grunde genommen auch die Therapiefreiheit, die Ärztinnen und Ärzte für sich in Anspruch nehmen. Ist das nicht schon doch ein bisschen Widerspruch zu dieser Sache mit der ärztlichen Ethik, dass das nicht vereinbar ist damit? Also ich habe das verstanden mit dem Informed Consent und mit der Erwartung einer spezifischen Wirkung. Aber glauben Sie nicht, dass vielleicht doch die Homöopathen da auch eine Erwartung einer spezifischen Wirkung haben?
Da müsste man erklären, wenn Sie die Frage jetzt genau stellen wollen. Da bin ich nicht ganz
mitbekommen,
was Sie meinen.
Also ich glaube, dass ein Arzt, auch einer, der Homöopathie betreibt, ja doch etwas tut, was er von seiner Erfahrung her meint, dass er damit etwas, eine Wirkung erzielt und dass das auch vereinbar ist mit seinem ärztlichen Tun. Und würden Sie das tatsächlich bestreiten, auch wenn man vielleicht keine rationale direkte Begründung hat, warum die Homöopathie wirkt?
Jetzt habe ich es verstanden, was Sie meinen. Ja, also ich würde auf jeden Fall nicht bestreiten, dass die Intention, was Gutes zu tun, da ist. Das wäre auch wenig angebracht, das zu tun. Und das wäre auch ein Vorwurf, den man so nicht stehen lassen könnte. Aber was man sagen muss, ist, dass natürlich, wenn man auf diesen Begriff Erfahrungsmedizin kommt, letztendlich Tür und Tor geöffnet ist für alles, für jegliche Esoterik beispielsweise. Und das geht natürlich nicht damit einher, wie wir ärztlich arbeiten sollten. Und ich sag mal, Erfahrungsmedizin und evidenzbasierte Medizin schließen sich nicht aus, sondern das ist eine Sache aus meiner Sicht. Das hat ja auch zum Beispiel Trisha Greenhalgh, die englische Pionierin der evidenzbasierten Medizin, schon mehrfach formuliert, dass evidenzbasierte Medizin eben die Entscheidungsfindung ist auf der Grundlage des besten verfügbaren Wissens, der besten Beweise, der klinischen Expertise des Arztes, unter Einbeziehung der des Patientenwillens natürlich. Und dann eben aus diesem Wissen heraus die Entscheidung für den individuellen Einzelfall, was die beste Entscheidung sein könnte. Und wenn man dann mal guckt, wie das früher gemacht worden ist, da gab es die eminenzbasierte Medizin. Ne? Das ist der Also Ordinarius, der mit seinem Rattenschwanz von Assistenzärzten durch die Visite gegangen ist und erzählt hat, was er alles schon für Erlebnisse hatte am Patientenbett und wie man jetzt entscheiden muss. Ich glaube, wir können uns das alle gut vorstellen.
Oh ja.
Und das sind Bilder aus, ich würde mal sagen, aus den 70er Jahren, des letzten Jahrhunderts noch, aber die sind auch mir noch präsent, wobei ich in den 70ern erst geboren bin. Aber Trisha Greenhalgh hat das mal in ihrem Buch How to Read a Paper, wo es sehr gut um darum geht, wie man evidenzbasierte Medizin liest oder versteht, hat sie das eben so beschrieben, dass dieser Professor so viele Jahre er auch auf dem Buckel hat, so viel er weiß, so viel er schon an Behandlung gemacht hat, doch trotzdem das größte Buch des Wissens in der Medizin nicht gelesen hat. Und das ist nämlich das der Wissenschaft. Wenn wir nämlich alle unsere Erfahrungen und nichts anderes tun, wir mit Studien beispielsweise zusammentun, dann werden wir immer mehr erreichen und immer mehr Wissen ansammeln. Und damit auch, wenn wir uns dann austauschen, wird sich das beste Wissen generieren. Mhm. Und da muss man einfach sagen, da gibt es für den Bereich Homöopathie gerade einen riesen Berg, ich würde fast sagen, einen ganzen Himalaya von Studien, die eben zeigen, dass da keine evidenzbasierte Therapie ist. Und um den gleich vorwegzugreifen, wird denn ja häufig gesagt, wer so argumentiert, fordert, dass sämtliche Medizin nur nach randomisierten, kontrollierten Studien ablaufen soll. Das haben eben gerade Pioniere wie Trisha Greenhalgh oder auch Sackett sehr deutlich gemacht, dass Medizin oder evidenzbasierte Medizin weit, weit mehr ist als randomisierte Studien. Das kann auch mal die Einzelbeobachtung sein, der Case Report, der einem etwas aufzeigt, was schwierig ist oder kompliziert. Beispiel, das, was mir sofort einfällt, die Impfung AstraZeneca gegen Corona, wo es zu diesen Hirnvenenthrombosen kam. Sinusvenenthrombosen. Das waren wenige Beobachtungen. Da würde ja niemand fordern, dass man dort erstmal eine randomisierte Studie macht, bevor man dann die Info bei bestimmten Personengruppen einstellt. Da hat man sofort reagiert. Und das ist nur eins von vielen Beispielen dafür.
Mhm. Sie haben ja auch in der Begründung geschrieben, Homöopathie sei nicht mit den Grundsätzen der evidenzbasierten Medizin vereinbar. Zur Wissenschaftlichkeit kommen wir gleich noch. Aber trotzdem eine ketzerische Frage. Würden Sie denn sagen, alles, was Sie in der täglichen Praxis tun, dass das mit der evidenzbasierten Medizin vereinbar ist?
Jedenfalls sollte man sich darum bemühen, das tue ich auch. Ja. Und das ist, da komme ich auf das zurück, was ich gerade gesagt habe. Evidenzbasierte Medizin ist nicht alles, was in Studien ablesbar ist, sondern ist die bestmögliche Entscheidung auf dem größtmöglichen aktuell zur Verfügung stehenden Wissen. Und da nimmt man sich eben, soweit es geht, alles Wissen, was man haben kann, zieht man sich zu Rate. Nennen wir mal Medikamententherapie, wo man eben nicht einfach aus seinem Gedächtnis fischt, ob Medikament XY die Nebenwirkung Z hat, wenn ein Patient das anbringt, sondern man guckt einfach in den entsprechenden Nachschlagewerten nach und die habe ich zum Beispiel auch immer auf dem Desktop. Oder man verschiebt eine Entscheidung und schaut nochmal, ob es derzeit Studien, Leitlinien oder sowas gibt, bei Dingen, bei denen man sich unsicher ist. Und so sollte man eigentlich immer arbeiten und auch übrigens mit dem Prinzip der Falsifizierung, was ja wissenschaftliches Denken ausmacht, dass man erstmal davon ausgeht, was ich denke, stimmt nicht. Sie haben gerade genannt, dass Sie den Advocatus Diaboli einnehmen. Das genau muss man tun, wenn man Entscheidungen trifft. Ja. Und wenn man dann homöopathisch arbeitet mit den Wirkungshypothesen, die da sind, dann kommt man sehr schnell dazu, dass man diese Falsifizierung gar nicht mehr verwerfen kann.
Ja. Ich will trotzdem noch einmal nachhaken da. Das wurde ja auch beim Ärztetag diskutiert. Ein Delegierter hatte das dann eingebracht. Liebe Leute, wenn man das jetzt rausnähme aus dem Werkzeugkasten der Medizin, auch dazu kommen wir gleich noch. Also wenn man das rausnimmt, wer würde denn darüber bestimmen, was den Kriterien der evidenzbasierten Medizin tatsächlich genügt? Also zum Beispiel wurden dann ja auch angeführt, die manche individuellen Gesundheitsleistungen, bei denen vielleicht der Eagle-Monitor, der ja auch eine gewisse Evidenzbasiertheit für sich in Anspruch nimmt, der ja dann für manche Eagle-Leistungen eher sagt, ja schädlich oder zumindest keinen Nutzen. Wie kann man da dann entscheiden, das bleibt im Instrumentenkasten der Medizin und das nicht? Und guckt dann nicht irgendwie dem Arzt so ein Staat über die Schulter, der dann vielleicht sagt, also das bestimme in Zukunft ich?
Das ist ja überhaupt nicht der Antrag, dass irgendjemand bestimmt, was gemacht werden soll. Der Antrag stellt ja nur lediglich dar, dass eben die Anwendung von Homöopathie nicht diesem angemessenen Verständnis von moderner Medizin oder wissenschaftlicher, rationaler Medizin entspricht. Es geht überhaupt nicht um ein Verbot. Das wurde in der Debatte auch ausgeführt. Ja. Letztendlich sprechen wir aber einen Punkt an, der wirklich auch valide ist, ne? Dass man tatsächlich hinterfragen muss, und das sollten wir, denke ich, fortlaufend tun, welche Therapien weiterhin sinnvoll sind und welche nicht. Diese Diskussion sollte sowieso immer geführt werden. Wenn wir das nicht tun und wenn wir das in der Vergangenheit nicht getan hätten, dann wären ja äußerst abstruse Behandlungsmethoden noch weiterhin in der Medizin vorhanden. Wir haben ja in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten einiges verworfen. Und sicherlich gibt es auch noch weitere Beispiele dafür, aber die wurden jetzt in diesem Antrag nicht auch noch hineingeführt, weil das dann letztendlich dann auch noch ein Fass ohne Boden werden würde.
Ah ja, okay.
Die Homöopathie ist eben ein besonders deutliches Beispiel und ein besonders verbreitetes Beispiel für diese unwissenschaftliche Medizin und nicht rationale Medizin. Deswegen gab es den Antrag. Und ich wiederhole das nochmal gerne, auf der Grundlage der derzeitigen Diskussion darum, die sich dann gesellschaftlich entsponnen haben.
Ja, dann sage ich noch an einer weiteren Stelle Einspruch, euer Ehren. Also die Homöopathen würden inzwischen einwenden, dass ihre Therapierichtung in Sachen Wissenschaftlichkeit spätestens seit dem vergangenen Jahr mit der Veröffentlichung eines systematischen Reviews zu 6 Meta-Analysen die Defizite bereinigt habe, zumindest teilweise. Dort sei gezeigt worden, heißt es, dass im Vergleich zu Placebo die Homöopathie durchaus gut abschneide, auch mit einem gewissen Signifikanzniveau. Sie fordern, dass diese Erkenntnisse gewürdigt werden. Was sagen Sie zu dieser relativ neuen Publikation? Sie kennen sie ja bestimmt.
Ja, die Publikation kenne ich und da muss man wirklich leider sagen, dass mit ihr zu argumentieren nicht besonders geschickt ist, weil es wirklich eine schlechte Publikation ist. Es gibt 11 Meta-Analysen für im Bereich Homöopathie seit 1991. Ja. Die fallen alle negativ aus. Jetzt hat man 6 dahergenommen und hat daraus nochmal eine Meta-Analyse gemacht. Das heißt, man hat eine Meta-Analyse von einer Meta-Analyse gemacht. Dass man nur die 6 nimmt, das ist ja auch schon mal nicht wirklich erklärt. Das muss man ganz ehrlich sagen, klingt ein ganz klein wenig nach Rosinenpickerei. Und dann hat man ja durch dieses Phänomen, dass man Reviews zusammengefasst hat, hat man Studien mehr drin. Und das kann man auch übrigens in Zahlen fassen. Denn dort hat man 182 Einzelstudien drin, in diesen 6 Reviews. Und die kommen aber in der Studie, das kann man genau auszählen, 310 Mal vor. Wenn man dann schaut, wo die positiven Effekte sind, gibt es zum Beispiel eine Studie, ich glaube, aus Nicaragua bei Durchfall von Kindern. Da kommen wir zu einem Punkt der vielen Studien, die Homöopathie beweisen sollen. Ein ganz großes Problem ist, wenn wir Studien machen, dann haben wir immer eigentlich 3 Effekte. Erstens, wir messen was unserer Intervention entspricht. Zweitens, wir messen was auch noch da war, was unserer Intention oder Untersuchungsfragestellung nicht entspricht. Also äußere Einflussfaktoren, die mit unserer Studie nicht direkt was zu tun haben. Mhm. Und wir haben Zufall. Das Letztere haben wir natürlich statistische Methoden, um das möglichst auszumerzen.
Ja.
Und das Mittlere, das ist genau das Problem. Das sind dann die sogenannten Kontexteffekte oder auch teilweise Zuwendungseffekte. Das kennen wir aus der Tatsache zu sehen, dass Homöopathie auch bei Tieren funktioniert, durch die Zuwendung. Aber so ein Kontexteffekt, da ist Durchfall ja so ein richtig gutes Beispiel dazu. Und wir kennen das ja auch alle, wenn wir in der Hausarztpraxis sind. Da kommt jemand und hat hat Symptome, die sind schwerwiegend. Wann kommt er zu mir? Wenn die am schlimmsten sind. Ne? Bei Erkältung ist das so, bei Durchfall ist es auch so.
Ja.
Was passiert als nächstes? Es wird besser, egal was ich mache. Und da ist ja die große Gefahr drin, dass ich dann meiner Therapie, egal was ich mache, dann eine Wirkung zuschreibe. Und Das stelle ich mir auch diese Frage ganz häufig, auch wenn jemand auf ein Schmerzmittel reagiert, auf ein Antibiotikum, wenn ich das mal im Einzelfall verordne. Ist das jetzt wirklich besser geworden, weil ich das gemacht habe, oder wäre es sowieso besser geworden? Und diese Studie aus Nicaragua mit den Kindern mit Durchfall, die ist dann 4-mal da drin gewertet. Mhm. Und das ist natürlich was, da wird die Grundgesamtheit nicht mehr abgebildet. Und daraus dann zu begründen, dass eben doch ein positiver Effekt zu sehen ist, das ist ja doch relativ wohlfeil, muss ich sagen.
Okay.
Und das konterkariert auch die Gesamtevidenz. Denn wir sprechen ja davon, dass es eine Gesamtevidenz gibt. Ich zitiere da mal einfach Florian Aigner, österreichischer Physiker und Wissenschaftspublizist, der sagt, Wissenschaft ist ein dicht gewebtes Netz, das immer wieder unsere Annahmen und Fakten und so weiter untermauert und hält. Wenn jetzt dort irgendeine Masche kaputt gegangen ist, weil eine Annahme nicht mehr stimmt, dann wird das Gesamtnetz trotzdem noch halten. Es wird sich immer wieder zeigen, dass ja, dass es so funktioniert, wie man denkt, ne? Dass die Erde rund ist, dass das Universum eine bestimmte Gestalt hat und dass bestimmte physikalische Beobachtungen sich immer wieder machen lassen. Und genau das ist ja eben, wenn man eine Gesamtevidenz nimmt, den Body of Evidence, dann ist der für die Homöopathie klar negativ. Das muss man einfach betonen.
Mhm. Gut, dann, also die Studie, die kann Sie nicht überzeugen, diese Review.
Nicht, nee.
Okay. Dann kommen wir nochmal, also das hatte auch der Herr de la Porte eigentlich jetzt letzte Woche angemerkt. Also klassische Homöopathen wenden ja die Erstanamnese, da kommen wir jetzt dann auch dem zweiten Punkt Ihres Antrags näher, da gehen wir gleich noch stärker drauf ein. Die machen diese Erstanamnese häufig bei austherapierten Patientinnen und Patienten, die vielleicht als letztes Mittel zu einem Strohhalm wie der Homöopathie greifen. Und teilweise gibt es da dann eben Erfolg. Kann man da nicht am Ende sagen, wer heilt, hat recht, selbst wenn nicht klar ist, worauf diese Heilung eigentlich beruht?
Im Prinzip hört sich das erstmal gut an und man kann auch nichts dagegen sagen, dass Leute nach dem Strohhalm greifen und auch den will man auf gar keinen Fall wegnehmen. Das muss man auch aufpassen, dass man dieses Missverständnis nicht aussitzt. Aber letztendlich der Zeitaufwand und die Zuwendung, die man damit bringt, die können wir alle anwenden. Und das tun wir auch. Also ich sag mal so, als Beispiel, wenn ich schwere Fälle habe, schmerztherapeutische Patienten, depressive Patienten oder ich weiß jetzt nicht genau, welche Herr de la Porta meinte, aber die habe ich jetzt an dem Tag eine begrenzte Zeit. Das ergibt sich aus den Zwangsläufigkeiten, unter denen wir derzeit leben, in den Arztpraxen. Bei komplizierten Dingen oder ja, verzweifelten Lagen wird man diese Leute immer wieder einbestellen. Den werde ich dann im Quartal 3, 4, 5, 6 Mal sehen. Und dann auch länger. Und ich glaube, wenn man jetzt sagt, man macht diese homöopathische Erstanamnese, die ja auch eine Zielsetzung hat, ganz explizit eine homöopathische Remediengabe zu initiieren, mit einer Methode, die keinen Wirknachweis hat, dann ist das, finde ich, ein bisschen schwierig, wenn man dann sagt, das können nur wir. Mhm. Denn das stimmt nicht. Also es gibt durchaus, wir wissen alle, dass es Ärzte gibt, die mehr zuwenden können, welche, die weniger können.
Ja.
Und es gibt auch Ankopplungen zwischen den Patientinnen und Patienten und den Ärztinnen und Ärzten, die unterschiedlich sind. Das ist völlig klar. Aber ich denke, gerade da hat sich extrem viel entwickelt, ne, in der psychosomatischen, in der psychologischen Betreuung der Patienten. Und ich glaube viel mehr, dass man dann dies als eigene Entität, darum geht es ja, als eigene Nennung in der GOE, eine wissenschaftlich nicht beweisbare Methode oder widerlegte Methode, die aber trotzdem in der GOE steht.
Ja.
Dass man das damit begründet, finde ich schwierig und ich würde dann viel eher fordern, dass man in die klinischen Fächer, in einer Ausbildung in psychosomatischer Grundversorgung zwingend implementiert, was übrigens auch eine Forderung des Deutschen Ärztetages war, oder beziehungsweise ein Antrag. Das finde ich dann viel zielführender, dass wir das alle tun und auch alle tun können und dass diese ärztlichen Gesprächsleistung auch besser gewürdigt werden.
Ja.
Dass man diese Zeit auch erhält.
Da kommen wir dann jetzt zu dem zweiten Punkt in dem Antrag. Der ist ja mit 117 zu 97 Stimmen, wenn ich mich da richtig erinnere, angenommen worden. Und da ging es ja, das war ja dann letztlich einer der Hauptdiskussionspunkte, das war, ich zitiere wieder, Maßnahmen dahingehend zu ergreifen, dass Homöopathie weder als Kassenleistung zur Abrechnung kommen kann, noch als Entität mit Sonderstatus in der Gebührenordnung für Ärzte Erwähnung findet. Und Antragsgegner hatten argumentiert, damit werde praktisch ein Berufsverbot für homöopathisch tätige Ärztinnen und Ärzte formuliert, weil Leistungen nach GOE abgerechnet werden müssen, wenn nicht ein anderes Honorarsystem gilt, also IBM zum Beispiel. Würden Sie das auch so sehen? Und wenn nein, warum nicht? Und wenn ja, warum wäre es denn nötig?
Nein, ich sehe es nicht so. Ich möchte auch überhaupt niemandem den Beruf verbieten. Und ich denke, das kann man auch gar nicht. Ne? Wer eine Zusatzbezeichnung hat, der hat auch einen Bestandsschutz. Mir geht es da wirklich darum, dass man das eben nicht als homöopathische Leistung bezeichnet. Wir sollten alle, die GOE, die Gebührenordnung für Ärzte, sollte für alle gelten. Und dann sollte man eben auch eine Leistung oder Analogleistung entsprechend abrechnen können. Und aus diesen Erwägungen ergibt sich ja auch keinesfalls, dass man hier ein Berufsverbot ausübt. Wir hatten viel mehr über den Punkt 1 diskutiert, wenn man nämlich formuliert, dass man, dass es keine vertretbare Therapieoption darstellt.
Ja.
Die Homöopathie ist keine vertretbare Therapieoption. Wir hatten ja das in diese Zusatzsätze gepackt. Ne? Es ist vor dem Hintergrund dieser und jener Forderung an moderne Medizin nicht vereinbar.
Ja.
Wenn man so formuliert, dann könnte das nämlich tatsächlich eine Versorgungspflicht der Kammern begründen.
Ja, okay.
Und da sind wir ein bisschen gewarnt worden, auch von, dieser Antrag ist ja geprüft worden, auch von, also kammerrechtlich, von den Kammerjuristen. Und wir haben dieses Risiko signalisiert bekommen und haben dann gesagt, okay, nee, so können wir es auf keinen Fall formulieren, denn das entspricht nicht unserer Intention. Und genau so ist der Antrag auch gestellt worden. Deswegen stellt sich die Frage nicht. Und wir haben gerade das doch eher knappe Ergebnis genannt. Weil das mehrfach genannt worden ist, denke ich, dass sich viele der Delegierten auch noch haben dort auf die Seite ziehen lassen, weil das natürlich in niemandes Interesse liegen kann, dass man hier ein Berufsverbot gegen Kolleginnen und Kollegen ausspricht. Und darum geht es auch nicht. Das haben wir explizit ausschließen wollen mit der Antragsformulierung unter Hilfestellung der Kammerjuristen.
Ah, okay. Also zur GOE kommen wir gleich dann nochmal. Wenn Sie jetzt, also Sie sagen kein Berufsverbot, aber wenn vielleicht ärztliche Homöopathen diese Therapierichtung nicht mehr ausüben, weil die GOE vielleicht die Möglichkeiten einer Erstanamnese nicht mehr geben würde, werden Patienten, die gerne so behandelt werden möchten, dann nicht automatisch in Richtung Heilpraktiker oder Quacksalber gedrängt? Wäre das nicht kontraproduktiv?
Das wäre eine dem eventuell immanente Gefahr, rechtfertigt aber für mich nicht, dass man also pseudomedizinische Methoden in ärztlicher Hand lässt. Diese Überlegung gibt es ja schon lange, ob man das einfach in ärztlicher Hand behält, obwohl es keinen systematischen Nachweis einer Wirkung gibt. Das ist ja genau das, was auch Diskussionsgrundlage war oder Diskussionsgegenstand der Herausnahme aus der Musterweiterbildungsordnung. Und der Streichung aus praktisch jetzt fast allen Landesärztekammer-Weiterbildungsordnungen, dass eben das überhaupt nicht möglich ist, vor dem Hintergrund der nicht möglichen Vermittlung von systematischem Wissen dort überhaupt etwas daraus abzuleiten. Und dann können wir es eigentlich auch nicht wirklich begründen, dass wir Ärzte sowas vertreten.
Mhm.
Und das machen wir erstmal.
Dann kommen wir jetzt so in Richtung Geld. Also wir haben mal bei den Krankenkassen und bei der PKV nachgefragt, vielleicht haben Sie es gesehen bei uns, was für einen Beitrag oder wie teuer das Ganze eigentlich ist, die Homöopathie. Und die PKV hat auch geantwortet und hat festgestellt, das liegt eher so im Promillebereich. Und dann könnte man jetzt sagen, lohnt es sich eigentlich dafür, ein so großes Fass aufzumachen oder ist es eher eine Frage des Prinzips?
Das Fass haben wir nicht aufgemacht wegen Geld.
Okay.
Das wäre auch viel zu kurz gegriffen. Es geht wirklich darum, auch, wie steht unser Berufsstand da? Wir stehen gerade vor so vielen Herausforderungen. Wir stehen vor gesellschaftlichen Problemen, die überall sichtbar werden. Und die sind sehr viel verbunden mit Wissenschaftsskepsis. Das haben wir in der Corona-Pandemie erlebt. Oh, ja. Man denke nur an die Impfgegner. Mhm. Ja. Und wir erleben das auch beim Klimawandel, der teilweise geleugnet wird. Wir erleben das gerade jetzt in diesen Tagen in der Politik mit, ja, eigentlich zum Teil Lügen, Fehlinformationen, die lanciert werden, um bestimmte Begrifflichkeiten in den Vordergrund zu bringen. Und also das ist für mich auch das allergrößte Anliegen, dass es nicht sein kann, dass wir als Ärzteschaft Wissenschaftsskepsis befördern. Und das tun wir. Also wenn man dann mit anderen Wissenschaftlern spricht, aus der Physik, aus der Chemie, aus anderen Wissenschaften, da muss man dem natürlich auch immer entgegenhalten. Medizin ist nicht nur Naturwissenschaft.
Ja.
Medizin beinhaltet auch psychologische Aspekte. Aber Psychologie ist auch ein sehr gut wissenschaftlich bearbeitetes Gebiet.
Ja.
Und es beinhaltet auch soziologische Aspekte,
oh ja,
der Bevölkerungsgesundheit und so weiter.
Aha.
Und das werden wir ja auch in unserem Alltag immer jeden Tag alles anwenden. Trotzdem wird man natürlich belächelt, wenn man sagt, dass eine unwissenschaftliche Methode mit einem Wirkprinzip, ja, ich nenne jetzt einfach nur mal das Wassergedächtnis, ja, dass ein Molekül, was in, ich sag jetzt mal, einer von 1000 Ampullen noch drin ist, und auf die anderen 999 hat es eine Information übertragen. Das ist naturwissenschaftlich nicht haltbar. Oder es wurde dann auch über Jahre argumentiert mit, Quantenphysik. Und da kann man nur Herrn Zeilinger, einen österreichischen Quantenphysiker, zitieren, der gesagt hat, dass er es furchtbar findet, dass seine Arbeit verbunden wird mit Homöopathie, weil gerade die Quantenphysik eben zeigt, dass wo kein Molekül drin ist, keine Wirkung sein kann. Hat er, glaube ich, noch etwas drastischer formuliert, aber das möchte ich auch wirklich nicht gerne wiedergeben und mir zu eigen machen.
Okay.
Darum geht es eigentlich im Kern und nicht etwa um Geld, denn ich glaube, das steht uns allen nicht gut zu Gesicht, wenn wir uns über Geld streiten. Das passiert schon viel zu viel in der Gesellschaft, gerade auch im Medizinbereich mit seinen hohen Gesundheitsausgaben.
Ja. Wir haben nun viele Leserbriefe bekommen zur Berichterstattung über den Beschluss des Deutschen Ärztetags. Und ein Punkt ist immer mal wieder, dass gesagt wird, dass tatsächlich dahinter eine Neiddebatte stehe. Das klang ja auch beim Ärztetag an. Wobei, also ich habe eher das Gefühl, es geht da nicht unbedingt um das Geld, sondern der Neid bezieht sich eher darauf, dass es eine eigene GOL-Position gibt, die es eben dem Homöopathen erlaubt, 60 Minuten oder 90 Minuten zu, also 60 Minuten ist ja mindestens diese GOL-Position 30. Das, wenn man dann länger macht, dann kann man das ja auch höher, dann einen höheren Faktor nehmen, dass man da das Gefühl hat, warum dürfen die so viel Zuwendung geben und kriegen das honoriert und wir nicht? Sie haben das ja eben auch schon angedeutet, diesen Punkt. Hätten Sie gerne eine GOL-Position wie die homöopathische Erstanamnese über 90 Minuten, sagen wir mal, die dann vielleicht zum 3,5-fachen Satz mit rund 180 Euro vergütet wird? Eigentlich haben Sie es ja eben schon gesagt, nicht?
Die will ich nicht haben. Und das ist auch unrealistisch, in der Hausarztmedizin 90 Minuten zu verbringen mit einem Patienten auf einem Stück.
Das stimmt,
also,
ja.
Über Quartal auch mehr, ne? Das tue ich auch definitiv.
Ja.
Das hat meines Erachtens nichts mit der Neiddebatte zu tun, sondern ich denke auch, das kann man sich auch sparen, darüber zu diskutieren, nachdem doch relativ deutlich wird, dass ärztliche Gesprächsleistungen allgemein ja besser dargestellt werden sollen in der GOE, dass man eben auch länger mit jemandem sprechen kann. Und daher entfällt das eigentlich. Es braucht dann aber auch nicht das Wort Homöopathie da drin. Also
ja,
das brauchen wir nicht und es befördert Unwissenschaftlichkeit und wieso sollen wir das da drin haben? Es ist aber auch so und das ist dann weniger Neid, sondern eher ein gewisser konfrontativer Aspekt, der ist eben, dass man in Diskussionen, in Diskussionsforen oder auch in sozialen Netzen aus der Szene der Homöopathie immer wieder gesagt bekommt, dass wir uns keine Zeit nehmen würden als sogenannte Schulmediziner. Wobei ich Schulmedizin einen zu vermeidenden Kampfbegriff finde. Okay. Aber es gibt entweder Medizin, ja, die wirkt, ja, oder Dinge, die nicht wirken. Und die sind dann auch keine Alternative. Deswegen finde ich die Begrifflichkeit Medizin und Alternativmedizin und Schulmedizin auch schwierig, zumal Schulmedizin auch geschichtlich ein eigenartiger Begriff ist. Aber was ich sagen will, ist, wenn man dann gesagt bekommt, man nimmt sich keine Zeit und auf der, im gleichen Atemzug gibt es aber tatsächlich diesen Unterschied in der Gesprächsleistung, dann ist das durchaus schon auch ein Treppenwitz. Das muss man sagen. Aber ich bin da gar nicht so emotional bei dem Thema, weil ich relativ großes Vertrauen darin habe, dass tatsächlich solche Gesprächsleistungen, die ja wirklich viel ausmachen von unserer Arbeit, alles, was wir tun, beinhaltet auch immer einen Placebo- und Zuwendungseffekt.
Ja.
Je besser wir darin sind, desto besser werden wir auch unsere Therapien gestalten, desto mehr werden wir auch Therapieadhärenz bei unseren Patienten produzieren. Und ich denke, da habe ich sehr großes Vertrauen rein, dass das auch kommen wird. Und daher liegt mir eine Neiddebatte diesbezüglich fern.
Ja, wir haben auch Leserbriefe bekommen. Da hat einer, vielleicht ist es Ihnen aufgefallen, einer hat gesagt, das sei, wenn man diese GOL-Position 30, 31 streichen würde, dass man dann auch in der konventionellen Medizin, wenn wir jetzt den Begriff Schulmedizin vermeiden wollen, die Möglichkeit verlieren würde, diese Position analog abzurechnen. Und zwar, der Leserbriefschreiber hatte dann die Schmerzmedizin angeführt, hatten Sie ja eben auch schon, dass da manchmal ein besonderer Bedarf für längere Gespräche erforderlich ist oder auch in der Umweltmedizin, um bestimmte Ursachen für gesundheitliche Probleme zu finden, dass diese Analogabrechnung dann nicht mehr möglich wäre. Wäre es dann vielleicht eine Möglichkeit, dass man die GOP-Position 30 einfach so formuliert, dass man die Homöopathie da rausnimmt?
Sicherlich ist das eine Möglichkeit. Also ich bin ja auch hier in Niedersachsen im Ausschuss für Honorarprüfung von der Landesärztekammer. Und ich bin ein großer Freund von Analogleistungen, weil die GOE ist ja, wir haben jetzt neulich im Podcast das Arztgespräch gesagt, ist ähnlich alt wie die Homöopathie. Also ich glaube, sie ist fast so alt wie ich, die GOE. Und bildet natürlich heutige Medizin kaum noch ab.
Ja.
Und gerade Schmerzmedizin hat sich ja erst in den letzten Jahren entwickelt oder 2 Jahrzehnten. Ich bin da gar nicht so ganz sicher. Aber auf jeden Fall ist es total vernünftig, Analogziffern abzurechnen und dass es da auch welche gibt. Der Leserbrief hat insofern zwar recht, aber wenn man schaut, wie diese Forderung umgesetzt werden würde, dann würde sich die Bundesärztekammer ja einsetzen im Bereich der Neuordnung der GOE. Und es ergibt sich ja automatisch die Frage, gerade aus den Honorarprüfungsausschüssen und so weiter und auch den Kammern an sich, dass man dann das neu aufsetzt. Und das kann natürlich auch die Ziffer 30 sein. Es kann auch sein, dass man andere Konstrukte findet. Dazu bin ich auch zu wenig in der Gestaltung drin von der GOE. Aber natürlich brauchen wir das. Das ist überhaupt gar keine Frage.
Dann kommen wir jetzt langsam zum Ende. Wir haben jetzt den Beschluss des Deutschen Ärztetages. Was erwarten Sie von der Bundesärztekammer, dass sie jetzt tut?
Also ich erwarte von der Bundesärztekammer, dass sie als Protagonist in der Weiterentwicklung der GOE sich an diesen Beschluss gebunden fühlt. In dem Sinne, den wir gerade besprochen haben, der, denke ich, auch allen Genüge tun würde. Und ich erwarte auch, dass das Ganze eben auch als Beschluss und Willen der Ärzteschaft, ich denke, damit vertreten wir den absoluten Großteil der Ärzteschaft. Ich glaube, wir haben, 250.000 Ärzte und Ärzte in Deutschland, 5.000 davon, die Homöopathie betreiben. Also die sind wirklich eher eine Minderheit. Und ich glaube, dass wir die Mehrheit damit vertreten, die eine wissenschaftliche und rationale Basis sehen in der Medizin. Und das möchte ich schon auch denken, dass die Bundesärztekammer diese Position auch dann vertritt.
Mhm. Angeblich sind ja in der neuen GOE auch Positionen für die Homöopathie vorgesehen, konsentiert mit allen Berufsverbänden und Fachgesellschaften und auch mit der PKV bekanntlich. Sollte dieses Paket nochmals aufgeschnürt werden?
Ja, also das ist ja genau das, was ich sagte gerade, dass man an dieser Stelle nochmal als Bundesärztekammer aktiv werden muss. Wobei, da wiederhole ich mich, ich bin nicht so sehr drin in dem Thema, wie die Entscheidungsprozesse sind und wie komplex das wäre. Das kann ich so gar nicht beantworten. Aber meiner Forderung oder unserer Forderung entspricht das schon, ja.
Ja, man könnte ja eventuell auch, das hatten Sie ja auch schon angedeutet, dass man eben ärztliche Gespräche je 10 Minuten, so ist es, glaube ich, vorgesehen, abrechnen kann. Und da müsste man dann die Mengenbegrenzungen so formulieren, dass man eben in besonderen Fällen auch längere Gespräche führen kann, vielleicht 60 Minuten in der Schmerzmedizin oder wenn Patienten besonders betreuungsbedürftig sind. Das wäre ja dann eine Formulierung, die der Homöopathie keinen Sonderstatus in der GOE mehr einräumen würde. Also das wäre so eine Möglichkeit, die Sie sehen würden.
Genau, da sind wir auch weg von Verbot. Ne? Also das Verbot will ich gar nicht. Der Sonderstatus, der ist schon ein Problem für alle, die rationale, evidenzbasierte, moderne Medizin möchten. Und das ist schon wichtig, dass man diese Aussage trifft, aber ohne Berufsverbot. Und wenn man das so macht und wenn man das so schafft, dann kann man damit, denke ich, zufrieden sein.
Und erwarten Sie jetzt dann zum Gesetzgeber geguckt, einen Einfluss des Beschlusses auf die Gesetzgebung im GVSG, also im Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz? Wir hatten das ja schon angesprochen, da sollte ja mal die Homöopathie als Satzungsleistungsmöglichkeit gestrichen werden. Das ist ja dann aus dem Gesetzentwurf wahrscheinlich auf Bestreben der Grünen wieder rausgefallen. Wie erwarten Sie da den Einfluss des Ärztetages?
Also konkret für das Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz erwarte ich da erstmal nichts. Wenn ich da mal ein bisschen ketzerisch das formulieren darf, glaube ich, Herr Segler, es kennt vielleicht den Begriff der Opferanode, wo man Strukturen am Schiff schützt, indem man ja ein Stück Metall hinpackt, was dann angefressen und korrodiert wird. Und ich kann mir schon vorstellen, dass Karl Lauterbach dieses Thema genommen hat, um das eben als Opferanode für die Grünen zu benutzen und andere Vorhaben dazu schützen. Ah. Ist jetzt eine Vermutung, also ein bisschen ketzerisch und sehr spekulativ, das gebe ich gerne zu. Und ich glaube dass deswegen nicht, dass das kommt. Aber auf der Metaebene ist es eben schon so, wenn man zum Beispiel jetzt an die Grünen denkt, dass eben schon eine Diskussion auch nochmal intern ansprechen kann. Es wurde so oft gesagt, hier, ihr Ärzte seid euch doch selbst nicht einig. Das kann man ab jetzt nicht mehr sagen. Oder? Und auf dieser Ebene kann das eben auch schon noch eine gewisse Strahlkraft entfalten. Auch zum Beispiel für Diskussionen innerhalb der 3 Ärztekammern, die eben noch nicht die Homöopathie aus dem Weiterbildungskatalog gestrichen haben. Was ich aber nach dem, was ich so gehört habe, durchaus erwartet, dass das jetzt auch folgen wird.
Es sind ja noch ein paar übrig, ja. Dann kommen wir jetzt zur letzten Frage, so ein bisschen die Zusammenfassung. Der Herr Dr. de la Porte hat hier im Podcast gesagt, ein Teil der harschen Auseinandersetzung sei auch darauf zurückzuführen, dass die Homöopathen zeitweise die Nase ein bisschen zu hoch getragen hätten, weil sie gedacht hätten, dass sie was Besseres seien. Deshalb habe er beim Ärztetag eben in diesem Bewusstsein auch demütig, daran erinnern Sie sich bestimmt, er hat ja wirklich demütig um die Ablehnung des Antrags gebeten, bekanntlich vergeblich. Sehen Sie denn Möglichkeiten, dass Gegner und Befürworter der Homöopathie unter dem Dach der Ärzteschaft wieder zusammenkommen? Oder in welche Richtung sehen Sie das gehen?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Also ich denke mal, dass das überwiegend auch von den Befürwortern der Homöopathie abhängt, sich mit diesen Argumenten einmal vernünftig auseinanderzusetzen und nicht weiter von spezifischen Wirkungen zu sprechen. Also für mich gibt es, wie gesagt, nur eine Medizin, die funktioniert, also Medizin. Und andere Dinge sind aus meiner Sicht nicht wirklich eine Alternative. Ich möchte aber auch keinesfalls eine harsche Debatte daraus führen, wissen, dass solche Thesen natürlich das nicht ganz vermeidbar erscheinen lassen. Aber ich glaube schon, dass wir alle auch dazu verpflichtet sind, in allen gesellschaftlichen Bereichen und wir Ärztinnen und Ärzte insbesondere, wir sind eine Berufsgruppe, auf die genau geschaut wird, dass wir eben rationale Standpunkte vertreten und nicht pseudomedizinische.
Das war das Schlusswort. Herr Dr. Hanefeld, haben Sie vielen Dank für das Gespräch. Ich bin beeindruckt von Ihnen beiden, also sowohl von Herrn Dr. Delaporte als auch von Ihnen, auf welch hohem Niveau die Debatte tatsächlich läuft. Vielleicht lässt sich das ja auch nochmal zusammenbringen, dass man da nochmal so eine Art Streitgespräch macht. Und ich finde auch ganz spannend, dass man auch im Bereich der Gebührenordnung vielleicht da zusammenkäme, wenn man eben tatsächlich nur den Sonderstatus da rausnehmen würde und dass es dann gar nicht unbedingt darum ginge, denjenigen, die Homöopathie betreiben, die Abrechnungsmöglichkeit tatsächlich zu nehmen. Das finde ich eigentlich als Perspektive ganz interessant. Also deswegen, ich bin gespannt, wie sich die Bundesärztekammer und der Verordnungs- und Gesetzgeber auf den Beschluss hin verhalten. Wir bleiben dran und Ihnen alles Gute.
Ja, ich danke Ihnen auch fürs Gespräch und für vernünftige, ja, sachbezogene Entscheidungen bin ich immer zu haben.
Sehr gut. Und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.